Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast.
Bike ist nicht da, ich muss wieder ran.
Exklusive Einblicke in unseren Coaching-Prozess. Wir präsentieren Case Studies zu Bankdrückerfolgen, Intensity Thresholds sowie Updates zum Belt des Deadlift. Außerdem erwartet euch eine Masterclass von Kona über Controlled Rate of Progression.
So, wie war das? Maxi, gut gemacht?
Das ist schon geil.
Na, lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey. Einfach erzählen.
Ladies and Gentlemen, heute ist hier nicht Falk an der Anmod, sondern Maxi. Der Falk hat leider sein Mikro den maltischen Göttern geopfert und kann deswegen leider nicht mit uns aufnehmen. Aber dafür ist heute trotzdem die Creme oder Creme am Start. Kona.dh, _dh. Ach,
hallo.
Alles falsch.
Unterstrich, hallo.
Für Sie immer noch Unterstrich.
So. Ja, Falk hat es leider nicht geschafft. Der ist noch stuck in Malta. Er kommt noch nachgeschwommen zur nächsten Folge.
Klingt wie so eine Reality-Show.
Stuck in Malta. Aber dafür haben wir uns heute natürlich versammelt an diesem wunderschönen Mittwochabend für eine weitere Podcast-Folge. Folge 51 jetzt.
Und wir werden uns heute mal den praktischen, relevanten Themen widmen, nach so viel Theoriefolgen. Euer würde ich aber gerne noch ein bisschen wissen. Kona, warum machst du eigentlich das ganze Gym kaputt und wie läuft's im Training?
Ja, gut. zu der Geschichte dazu. Heute hatte ich Belt Squat und wir haben diese Pit Shark Belt Squat und die lässt sich wirklich sehr schwer beladen. Und eigentlich gibt's für die Pit Shark spezielle Karabiner. Aber es gibt natürlich auch manche, die wissen nicht, dass es eine Pitchark ist und dass dieser Karabiner eine Pitchark-Karabiner ist. Und deswegen schleppen sie dann das Ding, um ihre 15 Kilo Flies zu machen, zum Kabelturm. Und dann ist der Karabiner weg. Also habe ich dann so einen Standard-Karabiner genommen. Also muss ich ja. Der war dann halt da dran. Und der ist dann leider bei einer Rap explodiert. Ich glaube, auf der Pitchark waren irgendwie 280 Kilo und die sind auf den Boden geknallt. Das ganze Gym hat mich angeguckt, also jeder, ich habe mich nur so umgedreht. Das waren wirklich wie so, kennt ihr diese Videos, wenn du so nachts irgendwie durch den Wald mit einer Taschenlampe leuchtest und irgendwie gucken dich dann 1000 Eulen an? So habe ich mich gefühlt.
Junge, in welchen Wäldern? Das gibt's auch nur in Wien.
Der Wiener Wald, ja.
Hier gucken dich nur ein paar Drogendealer an und, und zwei Wölfe.
Ja, das ist der Unterschied. Ja, war auf jeden Fall sehr unangenehm, die Situation. Aber ja, sonst muss ich sagen, läuft Training eigentlich, ja, eigentlich eh voll okay. Also eigentlich, es läuft halt. Und ich glaube, das ist einfach auch das Geilste, wenn das Training einfach mal läuft. Ja, ich komme jetzt gerade wieder so ein bisschen in den Flow rein mit dem neuen Split, beziehungsweise der neuen Aufteilung von den Tagen. Und ja, Bodyweight geht auch langsam wieder so ein bisschen hoch. Da gibt's aber ein paar Changes, die ich mit Owen da machen werde. Eigentlich ist ja mein Ziel, in die 105er zu gehen. Ich habe jetzt aber im Average so in den letzten 2,5 Wochen zwischen immer 4,5 bis 4,7 Kalorien gegessen.
Also das ist schon nicht wenig.
4.500 bis 4.700. Und mein Rate of Gain ist sehr traurig. Ich muss sagen, ich habe jetzt eine sehr hohe Alltagsaktivität auch durch meine 2 Jobs, die ich noch arbeite, also im Gym einmal und an der Uni, bin ich recht viel unterwegs jetzt. Und ja, das ist natürlich ein bisschen scheiße, weil ich sehe mich halt nicht 5000 essen. Ich bin kein guter Esser, mir macht jetzt viel Essen auch nicht Spaß. Deswegen jetzt noch mehr zu essen, ist so eine Sache, wo ich mir sag.
Aber du nimmst gar nicht zu, oder was? Oder?
Also schon, aber es ist so richtig unbeständig. Also ich sehe jetzt nicht, dass ich sag, pro Woche ist das und das der Schnitt. Ich meine, davor hatte ich natürlich auch schon so um die 4 dann gegessen. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal hochgeturnt, turn up. Ich bin, ja, was soll ich machen, ne? Was stummer da jetzt? Also.
Ja, das ist, aber muss man wahrscheinlich wirklich dann, genau wie manche Leute sich durch Cut-Phasen quälen müssen, musst du dich dann Maintenance machen und sagen, okay, jetzt ist es mal wieder soweit. Jetzt musst du dich mal durch eine Massephase prügeln.
Das ist halt so die Sache, weil es tut halt meiner Gesundheit eigentlich auch nicht gut. Und so jetzt Anfang des Jahres, als ich die 100 Kilo hatte, oder 101 hatte ich dann, muss ich sagen, im Training leistungstechnisch geil, richtig gut. Aber ich romantisiere das ein bisschen, weil mein Schlaf war sehr scheiße. Ich habe todesgeschnarcht, wie so ein Bär in der Höhle. Und sonst ist halt auch Schuhe anziehen. Einfach Schuhe anziehen. Und du gehst so runter und bindest die Schnürsenkel und es drückt einfach komplett deinen Bauch zusammen. Denkst so, ah, aua, aua. Und dann musst du dich im Kona, Sitzen anziehen.
Aber vielleicht musst du dann wirklich mal wieder ein bisschen runtercutten, dass auch einmal wieder der normale Hunger wiederkommt und die. Also ich bin jetzt auch knapp bei 82,5 gewesen. Und dann war auch so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: so, boah, ich merke es beim Schnarchen, ich merke es dann so ein bisschen an der Haut und so. Ich mache jetzt mal wieder einen Cut, so 3-4 Kilo runter oder 3,5, mal so 6 Wochen, knackigen Minicut. Und dann wird es auch wieder leichter. Ich muss sagen, es hat aber gut geklappt. Jeden Tag. Ich habe mir wirklich wie so ein Assi jeden Tag Edeka-Becher für 3 Euro, so einen Eisbecher geholt mit halt 1200 Kalorien und habe den einfach jeden Abend weggefetzt. Ja. Und das halt so zusätzlich als Mahlzeit, so als Snack danach noch.
Ja, das ist halt so die Sache. Also ich denke mal, so der Plan ist jetzt auf jeden Fall, zumindest wenn das, ich habe ja immer noch so ein bisschen diese Geschichte mit der Magenschleimhautentzündung. Das ist ja, jetzt ja, auch okay. Nicht so gut. Da ist jetzt eigentlich der Plan, den wir uns so ein bisschen geschmiedet haben, dass ich den nächsten Wettkampf jetzt einfach so mit zwischen 96 und 98 Kilo Bodyweight mache. Für Staatsquali und dann halt nächstes Jahr und dann halt einfach runtercutte.
Ja, mal schauen. Bringt ja auch nichts, da irgendwie irgendein Gewicht zu erzwingen, wenn es nicht dann in ein bisschen Muscle Gain resultiert.
Ich habe schon das Gefühl, dass es in Muscle Gain resultiert, auf jeden Fall. Ja. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich fett werde, aber für diesen, also ich weiß nicht, ob es mir diese Benefits dann wert sind, gerade mit der Gesundheit und so.
Ist ja, aber das meiste hat ja nicht zu tun mit krass viel Essen, sondern mit dann ein bisschen zu viel Körperfett oder generell zu viel Wiegen, ne? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es dann groß anders wäre mit dem Schnarchen, wenn es dann halt Muskeln sind anstatt Fett, macht ja eigentlich auch keinen Unterschied, ne?
Denk ich auch nicht, aber es ist halt auch die Sache, also ich habe halt auch keinen Bock, jeden Abend mit dem absoluten Völlemagen im Bett zu liegen und irgendwie dann so stehst nachts um 3 auf und denkst so, boah, ich könnte jetzt erstmal ein halbes Pfund in die Schüssel werfen. Das ist halt auch so eine Sache. Und was bei mir zum Beispiel krass ist, also es war jetzt im Sommer, war es brutal, ich habe so geschwitzt. Also,
ja, gut, das ist bei mir Standard.
Ja, genau. Ich dachte, es liegt am Sommer. Jetzt, es hat wirklich so nachts 5-6 Grad. Ich schlafe mit offenem Fenster, ich kann nackt schlafen, ohne Decke. Ich denke so, Alter, ich schwitze. Ich schwitze. Einfach schwitzen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Makroverteilung geändert, dass da mehr Fett und weniger Kohlenhydrate ist. Also ich hatte jetzt so teilweise dann 650, 700 Gramm Kohlenhydrate. Und das war mir dann halt einfach viel zu viel, einfach für die Verdauung. Jetzt ein bisschen mehr Fett drinne und jetzt sieht es auch schon wieder besser aus.
Und wie läuft das Training? Ich habe gesehen, die 200 hier easy jongliert. Oder was ist denn dann, 205?
So, ja, so ein Secondary Tag Triple mit 200 für 3 und dann noch 180 auf ein 2x5. Die waren sehr schwer. Nein, die waren nicht schwer, aber die waren sehr gut. Also ich muss sagen, Beuge fühlt sich eigentlich ganz okay an jetzt gerade. Wir probieren da so ein paar neue Sachen aus. Das Schöne ist, auch Owen hat mir einen super Q gegeben oder 2 Qs gegeben. Das ist einmal,
Was hast du geändert?
Es ist einmal so, ich soll meinen Heel finden, also so die Ferse. Und dann Drop and Pray. Jo. Coaching läuft, Leute. Alles gut.
Ohne Scheiß. Also einer hier, Michael von mir, hat auch mal gesagt, er denkt jetzt ganz oft nur noch, nachdem er sich übelst oft auf irgendwie jetzt Knie und jetzt Hüfte oder doch mehr Knie gleichzeitig mit Hüfte, hat er irgendwann angefangen zu denken, einfach runter. Einfach runter. Ich denke nur dann einfach runter, Maxi.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, im besten Fall soll es auch so laufen. Ne? Alles andere sind ja nur, dass man da hinkommt, dass man irgendwann nur einfach runter muss. Aber ja, das mit den Belt-Buckel, also wie nennt man das? Gürtelverschluss zu den Hacken, war auch mal so ein Steve DeNovic, ne?
Ich gucke Maxi gerade sehr judgend an, weil ich hasse das Wort Hacken.
Achso, ja.
Hacken ist für mich der Tanzstil, Maxi.
Und Ferse ist für mich ein junges, eine weibliche Kuh. Nee, was? Ferse? Doch.
Pferd? Pferd.
Ja, sag ich doch, das ist das für mich.
Kennst du das Meme? Warum ganz machst du intuitiv Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd.
Ja. Oh Mann. Ja. Nee, bei mir, ich kann auch wieder beugen und heben und es ist so geil, wenn du eine Session machen musst, wo es einfach im Muskel schwer wird und nicht im Rücken scheiße wird. So, das ist so geil. Und vor allen Dingen, ich hatte jetzt wirklich, also der Montag war bei mir noch pausiertes Heben. Da hat mir was geswitcht, dass da eben nicht die zweite Beuge kommt. Und das war immer noch der beschissenste Tag. Weil zwei Tage davor hatte ich dann erst die Beugeeinheit und davor eine schwere Hebeeinheit. Und die zwei Einheiten danach, das merke ich dann schon. Und da konnte ich halt in der letzten Woche, war bei 155 Schluss. Mhm. Und 155 auf dem pausierten Triple, da schämst du dich halt, ne? Da denkst du dir so, Digga, das bitte nicht, da sind ja nicht mal drei Scheiben drauf, das ist doch einfach nur peinlich. Und kotzt halt richtig ab. Am Ende ging es aber besser schon wieder von der Woche. Ja. Und diese Woche konnte ich halt direkt, habe ich halt Ascending Sets gehabt und immer wieder dieselbe API eingetragen bei jedem Satz. Weil es einfach, ich habe immer 10 Kilo erhöht, aber es war genauso schwer, weil der Körper einfach merkt, oh, tut ja gar nicht weh, alles klar. Power Output hochgedreht. Nächsten Satz, oh, tut ja gar nicht weh. Power Output hochgedreht. Und du merkst es, du denkst dir wirklich so, wieso wird denn das gerade nicht schwerer, obwohl ich 10 Kilo halt hochknalle? Mhm. Und es ist am Anfang ja nicht einfach, aber wie der Körper einfach so, also es ist einfach so krass, merke ich bei Bankdrückern, die irgendwie Schmerzen in der Schulter haben, muss echt das Wichtigste sein, irgendwie erstmal die Schmerzen loszuwerden, weil du halt, also das unterdrückt einfach so krass den Power Output. Ja, und dann habe ich einfach 180 getrippelt. Ich habe dann irgendwann gesagt, komm, die ersten zwei Sätze sind Warm-up gewesen und jetzt mache ich wenigstens 180 und halt von 155 ist ein Sack schwer zu 180 at, keine Ahnung, war halt immer noch easy, hat sich immer nur dann ein bisschen komisch angefühlt, ne? Aber ja, das war mega geil. Hat richtig Bock mal wieder gemacht.
Ich finde, das ist auch geil, wenn du einfach merkst, so, es macht einfach mal wieder Spaß, so, es tut nichts weh, es ist einfach mal wieder gut. Ich finde, das ist ein geiles Gefühl einfach so. Das ist einfach mal auch, das ist wirklich auch so ein, es muss nicht mal, die Session muss nicht mal geil laufen, aber einfach, dass du sagst so, ich konnte jetzt einfach mal wieder solide trainieren. Und ja, es gibt auch noch 1000 andere Sachen, an denen ich gerade arbeiten müsste oder die ich besser machen könnte, aber einfach, es war gerade mal gut. Ende. Ist ein geiles Feeling.
Und es muss auch gar nicht immer sein, dass es sich leicht anfühlt oder einfach läuft. Ich will einfach nur mir das verdienen, so, weißt du? Ich weiß ganz genau, Digga, ich habe richtig Bock. Ich merke es gerade am krassesten an der Beuge. Ich bin ja ein sehr dynamischer Beuger und ich merke zurzeit, wie mir ganz stark dieser dritte Beugetag fehlt, der sehr, sehr leicht ist, aber wo ich einfach, können wir mal nachher drüber reden, über so muskuläres Priming, wo ich einfach meine Beine so ein bisschen vorbereite, dass die Beine wach sind und sich geil anfühlen und ich vor allen Dingen diesen Jump machen kann und ich das Gefühl habe, unten kommt gar nichts mehr und dann sitze ich auf einmal im Loch und fuck, muss es halt hochkrüppeln, sondern dass ich einfach richtig Feuer habe in den Beinen. Das fehlt mir halt krass. Und jeder Satz fühlt sich sogar lustigerweise beim Rauslaufen leicht an, aber jede Rap ist halt brutal Arbeit. Aber ich find's geil. So, ich passe halt nur auf, dass meinem Rücken irgendwie gut geht und dann sage ich auch, ist mir scheißegal, ich erhöhe 2,5 Kilo und baller die weg, egal wie schwer es ist. So, ich verdiene mir jetzt so die nächsten Squat-Dinger. Und ja, muss ich nicht mehr leicht anfühlen. So. Also, es darf nur nicht wehtun, dann bin ich schon zufrieden, muss ich sagen.
Ja, im Endeffekt so, es muss nicht immer alles super leicht sein, alles super fluffig anfühlen und alles perfekt easy sein, sondern es darf sich auch mal ein bisschen schwer anfühlen und man darf auch mal ein bisschen Resistance haben, weil das ist ja Sinn des Sports. Auch wenn man das selber einfach voll oft und auch gerade in dem Moment denkt man sich so, fuck man, das war so schwer, wieso war das heute so schwer? So im Endeffekt, dafür bin ich ja da, so ich will ja was Schweres bewegen.
Ja.
Es ist halt so ein extra geiles Gefühl, wenn du was Schweres leicht bewegst, aber der Sinn ist ja trotzdem, was Schweres zu bewegen und das wird sich halt auch immer so ein bisschen schwer anfühlen, einfach ist so.
Ich glaube, der Trick ist einfach immer sehr, sehr schwer programmieren. Alles at 2 oder at 1, damit die Leute schon wissen, es wird schwer und gar nichts anderes erwarten.
Das ist sowieso. Das ist nee, Quatsch, der französische Stil.
Wir haben jetzt ein bisschen über unser Training gequatscht und ich wollte heute mal mit dir so ein bisschen über aktuelle praktische Sachen, die gerade in unserem Coaching ablaufen, vielleicht so kleine Stories oder Probleme, mit denen wir uns rumgeschlagen haben, bequatschen. Ich frag dich erstmal so ein bisschen. Gibt es bei dir gerade eine aktuelle Story oder so ein Problem, mit dem du strugglest oder ein kleines Erfolgserlebnis?
Ich habe, glaube ich, was ganz geil, so ein was Positives, ein was, ich will nicht sagen Negatives, aber was Positives und was noch positiver werden könnte, mitgebracht. Einmal nämlich Matthias. Und ich weiß, Matthias hört auch immer sehr gerne zu. Und ich sag echt richtig oft Matthias, aber irgendwie finde ich, bei Matthias merkt man einfach,
wir haben. Der ist so richtig Matthias halt.
Das ist ein Matze einfach. Der ist einfach so, weißt du, Handshake Matze.
Der ist manchmal Matze, manchmal Matthias, also das. Okay. Oh Gott, zum Glück ist Falk nicht da.
Wir haben ja davor, wenn wir hier Podcast anfangen, haben wir schon ein paar Minuten gequatscht. Und da haben wir auch so ein bisschen über das Thema geredet. Du kriegst nur so viel aus deinem Coaching raus, wie du selbst reinsteckst. War das so der Spruch, ne? Und das finde ich ist bei Matthias eben auf jeden Fall genauso. Der gibt extrem viel und bekommt dann auch einfach extrem viel raus. Hat jetzt so in den letzten Monaten richtig viel so solide Basework gemacht, einfach weil er hatte so recht viele Wettkämpfe back-to-back gemacht. Da war einfach nicht so viel Zeit dazwischen. Und hat jetzt einfach so Kopf runter, Arbeitsmodus angemacht. Und das hat man richtig krass gemerkt. Und da sind jetzt gerade richtig viele PRs. Ständig irgendwo ist irgendwie immer ein kleiner PR und irgendwo ist was Gutes. Und auf was ich sehr stolz bin, ist die Bankentwicklung. Und da haben wir eigentlich die Frequenz komplett beibehalten. Also wir hatten halt immer eine Viererfrequenz von der Bank. Und ich habe so eine kleine Problematik dann auch an euch ja mal vorgestellt mit Matthias. Und da habt ihr mir so gesagt, ey ja, das und das könntest du ja probieren, das und das könntest du an dem und dem Tag machen. Und dann habe ich mir da so ein paar Sachen zu Herzen genommen. Und es hat jetzt auch richtig, richtig, richtig gut funktioniert. Und es geht auch wirklich gerade voll auf. Also wir machen jetzt zum Beispiel zweimal die Woche ein super spezifisches Bankdrücken. Also der Tag 1 ist so eine Two-Count-Bench mit einem Single, danach ein Triple und ein 3x3. Und der Tag 2 ist auch ein normaler so Comp-Bench-Single, dann ein Double und ein 3x4. Also so relativ ähnlich, zwei sehr spezifische Singles die Woche. Und du merkst einfach richtig, die Übung hat ihm richtig gut getan. Auch natürlich so zusätzlich die ganzen bisschen Bodybuilding-Übungen, bisschen was drumherum. Aber da merkt man jetzt einfach, also sein PR war jetzt bei 130. Hat jetzt im letzten Block relativ leichte 132 schon gedrückt. Und jetzt ständig so, ich sag mal immer so in diesem Bereich zwischen 120 und 130 irgendwelche Singles, aber einfach richtig leicht. Also so ein 125 Two-Count-Single. Und dann auch noch extrem leicht. Und das, ja, hat mich jetzt richtig gefreut, dass das so ein bisschen aufgegangen ist, was wir uns da vorgestellt hatten. Und ja, finde ich geil. Wir sind jetzt mittlerweile im Block 13 zusammen. Habe ich gerade nachgeschaut. Nice. 13 Blöcke, ist ordentlich.
Was ist dein längster Block-Count? Weißt du das zufällig?
Ich glaube tatsächlich, das ist mit Matthias. Da müsste ich mal nachschauen.
Ein Block ist ja schon einen Monat oder mehr.
Ich habe, glaube ich, mit einem hatte ich, glaube ich, 15. Der hat jetzt aber erstmal Powerlifting ein bisschen auf Eis gelegt, aber das hatte eher berufliche Gründe. Ja. Weil der beim Bundesheer ist. Ja, ja ich glaube, das war das längste, 15.
Ja, mit Kea bin ich auch gerade bei Block 14, sehe ich gerade.
Ja, schon saftig.
Das sind die OGs.
Weil wenn man überlegt, so pro Block sind es immer, sag ich mal, zwischen meistens so 5 bis 6 Wochen. Da sind schon einige Sessions reingeflossen zusammen.
Ich hatte jetzt auch ein paar Banksachen bei mir, bei ein paar Trainees. Und ich bin gerade voll so in der Materie, wie ich die Tage aufeinander gestalte, was so die Leute primet und was die brauchen, um sich stark zu fühlen. Und bei manchen Sachen habe ich schon so einen Plan, auch generell, wie ich Sachen programmiere. Aber bei einer, also manche Sachen fallen mir noch nicht so zu. Damals war es conventional. Conventional heben war für mich so ein, ich weiß, wie ich Sumo mache, ich hebe selber Sumo, ich weiß, wie ich die halt vollballer, dass die da halt stark werden. Aber conventional war für mich immer so, irgendwie funktioniert das nicht und die Leute sind immer irgendwie im Arsch. Und da habe ich ja irgendwann so mein Ding gefunden. Und wo ich damit jetzt noch ein bisschen struggle oder vielleicht auch gestruggelt habe, es wird sich rausstellen, ist so Bank bei Leuten, die so extrem langen Weg haben.
Mhm. Also kann ich jetzt so, nicht nur vielleicht,
die vielleicht noch so eine dreimal die Tage benchen. Und was mir da wirklich auffällt, ist, dass die einfach ein paar Tage davor schweres Gewicht in der Hand brauchen. Und ich dachte immer, die ermüden irgendwann zu sehr. Aber das Ding ist, auch wenn es halt nur so ein paar Singles oder Doubles sind, so ein paar Tage davor, brauchen die halt dieses Priming, was Schweres in der Hand zu haben, weil sich sonst immer alles sackschwer anfühlt. Also ist nicht bei allen so, aber das habe ich dann vor allen Dingen bei solchen Leuten beobachtet. Mhm. Da habe ich jetzt zum ersten Mal so gute Ergebnisse gemacht und denke so, ah, jetzt langsam habe ich es raus, wie das läuft. Und ein anderer Fall, da kann ich auch mal Shoutout geben an Nadine, die ja
Shoutout,
eine
Nadine
der,
Man.
Die eine der, nee, ist eine Frau, die eine der besten,
Woman.
Die eine so der besten Bank-Progresses damals gemacht hat, die hat sich von im ersten Block 82,5 gefailt. Mhm. Und dann im nächsten Block haben wir, glaube ich, fast 90 gedrückt. Also es war ein langer Block, aber es ging halt richtig insane ab. Und das Krasse ist, ist halt generell so ein Thema gerade bei mir, dass manche Leute echt so eine Intensity-Schwelle haben, die die brauchen, um Fortschritt zu machen. Und alles andere ist halt Geplänkel. Und wir hatten jetzt mal wieder einen krassen Regress mit ihr. Hat dann lange gedauert. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann wurde sie über den Block mitunter immer schwächer. Mhm. Und wir haben gedacht, okay, wir müssen die Singles mal ein bisschen mehr pushen, dass wir da gleich auch höher einsteigen, dass man sich dran gewöhnt. Aber es hat nicht funktioniert. Und irgendwann fällt mir dann halt so auf, wie haben wir das in den anderen Blöcken gemacht? Und dann habe ich mir mal die Prozente so ausgerechnet, wie schwer die Backoffs waren. Und da fällt mir auf, da wo es richtig gut lief, das waren immer so 85% in den Backoffs, in den schweren. Und dann ist mir das eingefallen, stimmt, das war genau unser Plan, dass wir damals gesagt haben, ab so einer bestimmten Schwelle hast du so Technikeinbrüche und lass uns mal einen Block sehr nah an dieser Grenze die ganze Zeit trainieren. Und das lief daraus rauf. Das waren dann relativ leichte Doubles, aber ganz viele davon. Und es hat sich so ergeben, dass es genau 85% waren. Hab dann mir den letzten Block angeguckt und gesehen, sie hat halt den Single gemacht, weil sie schwächer geworden ist. War der halt viel zu schwer. Dann war sie halt richtig pisst darüber, verständlicherweise, dass alles so schwer ist. Hat dann gesagt, na gut, dann mache ich bei den Backoffs lieber ein bisschen weniger. Und das ging dann aber immer so weit. Dann hat sie drei Wochen nacheinander in ihrer schwersten Einheit immer nur 70 Kilo genommen in den Backoffs und immer nur die dann auch schwerer wurden natürlich mitunter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, sag mal, ich habe mir da gerade mal den Rechner eingegeben, wir sind genau unter dieser Intensity-Schwelle. Wir ziehen jetzt mal den Single zurück und versuchen mal wirklich die Backoffs wieder jede Woche, wie wir das damals gemacht haben, einfach ein Kilo steigern. Da haben wir Mic-Plates genommen und einfach jede Woche Kilo drauf gemacht. Und zack, das ging so krass schnell, geht der Single auf einmal komplett hinterher. Haben wir dann so zwei Reps in Reserve immer gelassen, zack, 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 in ein paar Wochen übelst hochgegangen. Und ich weiß noch, sie hat gestruggelt mit 70 Kilo und dann zwei Wochen später, also auf Triples, zwei Wochen später hat sie irgendwie 74 gemacht.
Geil.
So auf mehrere Triples.
Ja, das ging dann
cool,
so.
Das ist cool. Das ging so schnell und das hatte ich jetzt auch schon mal jemand anders beobachtet, dass manche gefühlt wirklich erst Progress machen, wenn die so eine bestimmte Intensitätsschwelle erreicht haben in der Bank. Und das kann vor allen Dingen mal untergehen, das finde ich ganz spannend, wenn die Leute halt ihr Topset zu ernst nehmen und sich da entweder krass verausgaben oder wenn man halt so einen API-Plan hat und das dann manchmal nicht geschafft wird, so eine bestimmte, diese Prozentschwelle zu überschreiten.
Ich muss sagen, ich habe das öfter mal jetzt zum Beispiel eigentlich genau reverse gemacht. Das war jetzt aber eher in der Beuge, muss ich sagen. Nämlich, dass ich den Secondary-Tag immer ein bisschen schwerer hatte. Und den Primary-Tag dann zum Beispiel ein Topsatz relativ schwer, den wirklich recht gut gesteigert über einen Block. Aber die Backoffs immer richtig easy gelassen. Einfach, dass es nur an dem Tag wie so ein bisschen Übung drin ist. Und am Secondary-Tag den ein bisschen mehr fokussiert. Also nur von sag ich mal, der Overall-Intensität. Und da habe ich dann auch gemerkt, das ist ganz cool, weil erstmal ist der Secondary-Tag, wird ja ein bisschen ernster genommen und nicht so, ja, ich muss halt jetzt nur ein Secondary machen. Und da war es aber auch immer so, dass sich eigentlich konstant immer super auf den Primary-Tag ausgewirkt hat, weil, ja, ich hatte ja die Woche eh schon mal, in Klammern, ein bisschen schwereres Gewicht auf dem Rücken. Technisch war ich auch richtig am Start Und jetzt muss ich im Endeffekt ein Single, Double, Triple, was auch immer im Topsatz machen und dann relativ leichte Backoffs. Und das war nämlich echt ganz cool, weil dadurch war voll viel Power für diesen Single immer da oder für den Topsatz immer da am Primary-Tag. Und der Backoff war dann einfach leicht, aber es war trotzdem halt ein Primary-Tag-Backoff. Das heißt, da war auch trotzdem Performance da. Und das probiere ich jetzt mal noch ein bisschen aus bei ein paar anderen, wo ich denke, da könnte das super funktionieren. Weil ich habe so das Gefühl, das scheint ja recht effektiv zu laufen. Und da hält sich dann auch so ein bisschen diese overall wöchentliche Fatigue in Grenzen und ist nicht so, dass es komplett eskaliert an beiden Tagen oder an einem Tag zu extrem, sondern es ist so wirklich so ein moderates Ding.
Hast du dann eher du hast ja immer, wenn du zwei Tage hast, entweder 3 Tage Pause oder 2 Tage Pause, ne? Mhm. Also an der einen Seite 3 und an der anderen Seite 2.
Ja.
Hast du dann zwischen Secondary und Primary immer 3 Tage Pause oder da nur 2 Tage?
Das kommt tatsächlich dann eher drauf an, ob ich das Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal Montag und Freitag, das ist, glaube ich, so ein klassischer Beugesplit, so Montag Secondary, Freitag Primary zum Beispiel, dann ist ja dazwischen
echt, ja?
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, oder?
Ja.
Bei dir nicht?
Mittwoch, Donnerstag, Samstag, da bin ich gerade doof. Nee, du hast immer, warte mal, erzähl mal weiter, ich rechne mal. Ach, Montag, Freitag meintest du, ne?
Ja.
Ich war gerade Montag, Samstag.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Maxi. Ich wollte das ganz kurz mal den Ball im Rollen lassen, weil das war jetzt so, Maxi, was hast du noch für einen dritten Tag?
Samstag, Sonntag, Montag, die klassische 8-Tage-Woche.
ja, und das kommt so ein bisschen dann drauf an, ob ich das Gefühl habe, wir brauchen die zwei Stimuli näher zusammen. Also dann ist es eher zum Beispiel Mittwoch, Freitag. Und sonst ist es eher Montag, Freitag, jetzt so als Beispiel. Das ist dann wirklich eher so entweder 2 oder 3 Tage.
Dann meinst du aber Dienstag,
Mittwoch, Samstag.
Ja, ja.
Okay. So, jetzt habe ich's, sorry. Das ist nämlich dann öfter mal bei Leuten, wo ich merke, okay, die könnten vielleicht auch von 3x Beugen profitieren. So ein super leichter Tag noch in der Mitte vielleicht irgendwie. Um einfach in der Übung drin zu bleiben. Das probiere ich dann aber immer erstmal aus, den Beugetag dann näher an den Haupttag so zu verlegen, um dann zu schauen, okay, wie wirkt sich denn wirklich dann aus? Weil oftmals fix ist dann schon ein bisschen das Problem.
Also ich glaube ja auch, du brauchst am Primary nicht unbedingt die schwersten Arbeitssätze. Es ist halt nur wichtig, dass der Single da performt, wenn du es drauf anlegst. Und bei Leuten, die dann halt nach einem Single, können ja auch durch den Hype sein, ne, oder vielleicht sind es auch wirklich die Hebel oder irgendwas, dass sie dann krass durch sind, dann müssen da nicht die schwersten Sätze sein und man kann die vielleicht sogar besser auf einen zweiten Tag auslegen. Und das hatte ich halt in der Bank auch, ne, wenn die Leute ein schweres Priming brauchen und dann machen die Doubles, die vielleicht 4 Reps, 5 Reps in Reserve sind, aber die halt vom Gewicht her sehr schwer sind, dann kann man dann vielleicht auch beim Primary nur noch den Single machen und danach vielleicht 5er, weil die halt viel mehr Muskelmasse brauchen und diese Doubles eigentlich nur damit da sind, dass dieser Tag performt. Sowas habe ich jetzt auch ganz oft. Oder dass die in der Beuge dann danach 6er machen oder sowas, nach ihrem Single. Und dann eher so diesen 4er schweren Arbeitssätze so eher in der Secondary Session, weil die das dann auch gut primet einfach für den Single, ne? Habe ich auch gerade viel solche Sachen ausprobieren.
Ja, es ist wirklich insane viel, was man ein bisschen rumbasteln kann, um so einen Primary-Tag gut wirken zu lassen. Das dazu. Was jetzt aber nicht so gut funktioniert hat, da bin ich noch ein bisschen am Klügeln, ist bei einer Athletin mit dem Heben. Die hat jetzt nicht so die Deadlift-Hebel und hebt auch relativ rund. Ist dann zusätzlich da auch noch so ein bisschen in ihrem Kopf dann manchmal drin, wenn's irgendwas Schweres zum Heben gibt. Da habe ich auch noch nicht so richtig gefunden, wie mir das am besten hinkriegen, weil so ihre All-Time-PR-Single und ihr jetziger Arbeitssatz-Single, sag ich mal, der wirklich recht leicht ist, hat eine riesige Differenz eigentlich. Und da sind trotzdem schon so kleine Struggles, dass ihr sagt, so ja, das ist mental richtig herausfordernd, wo ich mir denke, Alter, das sind jetzt noch 35 Kilo, 40 Kilo dazwischen. Wenn ich jetzt mir überlege, keine Ahnung, mein schwerster Deadlift mit 305 bei 265, so hätte ich jetzt solche Struggles, also jetzt ein bisschen vereinfacht, muss ich sagen, boah, schwierig damit dann so umzugehen. Ich weiß noch nicht so ganz, auch gerade so mit dem runden Heben, wie wir das am besten, ich will nicht sagen lösen, aber
Konvi oder Sumo?
Konvi. Hm. Ja, wie wir das am besten lösen. Also ich glaube, da werden noch ein paar Maxi-Falk-Kona-Trio-Sessions den Jordan runterfließen, bis wir da was gefunden haben, mit dem ich auch happy bin.
Also ich kann mal, also generell finde ich bei Konvi übel wichtig, dass man niemals seinen Wettkampf-PR als Trainings-PA sieht, sondern immer nur guckt, den Trainings-PA zu steigern, weil der Taper macht einfach sau viel. Und sobald der Single schwer wird, sehe ich ganz oft, dass dann auch so die Beuge einbricht und alles. Also ich bin ja da eher wirklich easy unterwegs.
Ja.
Aber ich hau das jetzt trotzdem mal die Diskussion in die Öffentlichkeit, weil wir haben über das Thema schon mal geredet und da kann ich gleich mal berichten über die ersten Erfahrungen. Ich habe jetzt mal bei ein paar Leuten mit Beltless-Deadlifts angefangen. Und die Idee ist ja genau die, wenn du da halt einrundest, fühlt es sich halt richtig scheiße an. Und die Idee ist halt, dass es noch unangenehmer macht, mit schlechter Technik zu heben und die Leute dann forciert, eben nicht zu ruppen oder einzurunden, sondern möglichst technisch effizient zu heben, gut zu bracen und Position zu halten und vielleicht ein bisschen Geduld vom Boden zu haben. Und ja, vor allen Dingen bei Konvi finde ich ja so pausierte manchmal sind dann halt schon deutlich anstrengender als bei Sumo auf jeden Fall. Deswegen habe ich das jetzt als Alternative mal probiert, aber erst noch nicht so viel. Bei zwei habe ich es gerade am Laufen. Und eine Person war sehr erstmal sehr baff, wie viel anstrengender das ist. Und ich habe mir dann aber direkt gedacht, vielleicht ist es deswegen auch mal ganz gut, dass wir dann das mal probieren. Haben ja auch viele gesagt, wenn man den Gürtel so als Krücke benutzt, anstatt als Tool, sag ich mal, dann ist es halt problematisch. Und da bin ich mal ganz gespannt. Aber das lustigerweise, wo ich das erste richtige Erfolgserlebnis schon habe, war bei einer Sumo-Lifterin. Und Shoutout geht raus an Emily.
Shoutout, Emily.
Hat sehr schlechte Hebel zum Heben und da muss man dann einfach mit leben, dafür sehr gute Beugehebel. Und da haben wir jetzt, sie hatte extrem Struggle mit einem smoothen Slack-Pull und es war immer alles sehr ruckartig. Und da muss ich sagen, da war auch immer, also die hat einfach einen sehr großen Anspruch an sich, das gut hinzukriegen. Und jetzt waren sehr schnell so mal die ersten richtigen Slack-Pull- und Wedge-Versuche zu sehen. Und dann instance ein, zwei Training später sah das aus wie ein ordentlicher Sumo-Deadlift. Also muss man klar ein bisschen geübt, gefeilt werden. Aber da war ich sehr beeindruckt. Und da hatte ich ja auch an dem zweiten Tag, wo sie halt die normalerweise Pause hatte und Tempo, habe ich gesagt, mach mal den Tempo komplett beltless. Und auch die so ein Vierer-Beltless dann normales Sumo gegeben. Das hat richtig gut funktioniert. Ich habe sie dann auch gefragt, hat das funktioniert mit dem Beltless? Hat es jetzt so angefühlt, als würde es dich zwingen, in einer guten Position zu heben und bestraft so ein bisschen, wenn man ruppt oder wenn man die Position. Und sie meinte, ja, auf jeden Fall. Und das fand ich echt ganz interessant. Also, wie gesagt, auch eher so eine übergelehnte Lifterin. Und das kann man auf jeden Fall mal probieren. Werde ich auch wahrscheinlich bei noch ein paar Leuten probieren. Aber könnte ein interessantes Tool sein für sowas.
Ja, verstehe ich. Habe ich mit ihr zum Beispiel in dem Aspekt auch schon mal ausprobiert. Hat auch nicht so funktioniert. Also nicht funktioniert im Sinne von, weder der Primary lief besser, noch war der Secondary in irgendeiner Art und Weise so, dass ich sage, okay, das ist gerade gewinnbringend. Ja, müssen wir mal noch, das wird noch diskutiert. In Folge 67 gibt es Update dazu.
Bin ich gespannt. Der hätte mal probiert, auch so Good Mornings und sowas, um genau das, um so eine Dings zu. Das hatte bis jetzt nicht so gut funktioniert, hatte ich aber auch erst einmal und schlägt, glaube ich, jeder ein bisschen auf was anderes wahrscheinlich an.
Ja, das sowieso. Ich habe halt wirklich so bei Sachen wie Good Mornings oder so Angst, dass die dann wirklich komplett da die Rückenstrecker frittiert und dann geht auch Beuge nicht mehr. Also, ja.
Immer vorsichtig rantasten.
Ich bin mir sicher, wir finden was. Ich bin aber eben noch nicht ganz sicher, was wie läuft. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass es super schlecht lief. Gerade so in Vergangenheit lief es auch schon mal sehr gut und ich glaube, es ist auch viel mental und vieles auch einfach ein bisschen Momentum aufzubauen. Aber ich bin da halt einfach noch nicht so ganz sicher, so im Sinne von Sollten wir die Backoffs schwerer machen? Sollten wir vielleicht keine Singles heben? Sollten wir vielleicht super leichte Singles heben und super leichte Backoffs? Oder leichte Singles, schwerer Backoff? Also du weißt selber, es gibt 1 Milliarde Möglichkeiten und das ist halt, ja, so eine schwierige Sache.
Bin ich gespannt. Da müssen sowieso mehr Masterclasses machen, wo wir 3 zusammensetzen.
Ja, ich mache jetzt bald auch eine gute E-Gitarren-Masterclass. Ich habe nämlich heute schon mal das erste Mal auf einer E-Gitarre gespielt. Also in ein paar Wochen ist es soweit.
Legitim. Wo wir gerade beim Heben sind, ich habe mal eine Frage an dich.
Ja. Frag,
Heben. Mein Schatz. Eine der ersten ADL-Cues, die ich so gekriegt habe und an die ich mich auch noch erinnern kann, auch YouTube und was weiß ich, ist so, die Hantel so nah wie möglich am Schienbein zu bewegen. Und ich bin neulich drauf gekommen, es gibt ja so Sachen, die hat man so doll drin, weil man die halt von Anfang an so gehört hat, also die Hantel schön nah am Schienbein zu lassen, dass das, wir machen, also mit der Prämisse, dass es um Powerlifting spezifische Accessory geht, wo wir die Glutes trainieren wollen und nicht irgendwie den Hamstring maximal stretchen wollen, wie jetzt vielleicht manche Bodybuilder, da ist, mag das legitim sein, aber das ist so für so eine Center of Mass, gute Hinge-Glute-Übung, übelst der Scheiß-Cue ist.
Okay, boah, ich muss ehrlich sagen, den habe ich noch nie so gehört.
Echt noch nie?
Also, nee, also jetzt, als es, ich dachte, jetzt kommt so, ja, Arsch nach hinten schieben oder so. Ich dachte, jetzt kommt sowas und ich meine, da gehe ich auch voll mit. Aber nee, das habe ich noch nicht so gehört, muss ich ehrlich sagen.
Also so, das finde ich, wenn du jetzt YouTube ADL-Tutorial, ist das eine der ersten Sachen, so ja, schön nah am Schienbein. Mhm. Und das Problem ist natürlich einerseits, dass die Leute den Latt benutzen, das wollen wir nicht, und selbst wenn wir das dann machen, habe ich gemerkt, das verhindert halt extrem stark einen ordentlichen Hinge, während man im Center of Mass ist. Du shiftest halt komplett auf deine Hacke, und das meinte ich, wenn man beim Bodybuilding irgendwie krass die Hamstrings belasten will mit dem ADL, und dann hat man diese typischen Bodybuilding-ADLs, wo die Zähne schon fast abheben, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Geil, hast einen übelsten Hamstring-Stretch, aber du bringst halt nicht den Oberkörper zu deinen Oberschenkeln, aka du beugst halt die Hüfte nicht, also hinschst du halt viel weniger, manchmal gar nicht über 90 Grad,
ja,
und du verlierst halt den Center of Mass, was wir halt überhaupt nicht wollen, weil wir wollen ja prime, dass du hingen kannst und dabei gut im Schwerpunkt bist. Und da diesen, also was du ja machst, ist deine Schultern und dein Oberkörper versuchen so nah wie möglich über deinem Fuß zu halten dadurch, ne? Und ich glaube, das ist was sehr vielen Leuten die Deadlift-Technik versaut. Vor allen Dingen beim Sumo. Ich denke immer so, beim Konvi sagen die Leute schon so, nee, da müssen vielleicht die Achseln über der Hantel sein. Sowas habe ich da mal gehört. Aber auch beim Sumo, dass die Leute versuchen, so auch im Setup sehr gerade ihre Schultern über der Hantel zu lassen und dadurch einfach an keinen guten Hinge kommen.
Ja, ich muss echt zum Beispiel sagen, meistens ist es eigentlich so, wenn ich RDLs mache, also es gibt so ein paar Ausnahmen auch, dann aber eigentlich entweder immer mit einer Zehenerhöhung oder mit einer Fersenerhöhung, weil für mich ist dann RDL in dem Sinne mehr ein Positioning Drill als oder so ein Constraint als ich sag mal eine Bodybuilding Übung, also weißt du, was ich meine?
Ja, ich benutze auch dann, wenn eher so als Kraft Accessory für Conventional.
Ja.
Ja. Wie gesagt, als Muskelversagen pushen finde ich halt schwierig bei ADL.
Erstens das. Ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel dann eher sowas machen würde, dann wäre es, glaube ich, immer so ein Block-Stiff-Leg-Deadlift, weil da sehe ich dann viel mehr Sinn drin als ein RDL. Aber ich habe das dann oftmals, weißt du, wenn ich merke, okay, jemand kann überhaupt nicht sein Center of Mass auf die Zehenspitzen bekommen und versteht gar nicht, wie man einen Push von unten kreieren kann, ohne einfach nur wegzuziehen, dann ist es so, dann mache ich es mit einer Fersenerhöhung zum Beispiel. Einfach, dass dieses ganze Körpergewicht mal nach vorne rutscht und die merken, okay, so funktioniert das, wenn ich wirklich über die Zehen oder über den großen Zeh Push gebe.
Witzig. Weil ich mache es eigentlich genau andersrum, beziehungsweise habe es so verstanden, dass ich eher dann die Zehen erhöhe, dass sie sich mehr nach vorne lehnen müssen.
Das kannst du natürlich auch machen.
Klar, wahrscheinlich wird es eins geben, was anatomisch vielleicht von der Herleitung mal Sinn macht, aber ich glaube auch vieles ist einfach, die Leute mal zwingen, komplett auf die Hacken oder auf die Zehen zu gehen und dagegen anzukämpfen, dass die
ja
mal ein Gefühl für einfach ihren Center of Mass kriegen.
Und so eine Erhöhung kann auch recht hoch sein. Also wenn man so einen coolen Squat Wedge hat, so eine Rampe, dann kann man das auch relativ hoch machen. Also es ist nicht so eine kleine, keine Ahnung, 2,5er Scheibe oder so hinlegen. Ich meine, je extremer, desto schwieriger wird es natürlich, das Ganze auszubalancieren. Aber dann kriegt man wirklich mal so ein richtiges Feeling, was es heißt, ein Center of Mass Shift eben in irgendeine Richtung zu haben und dagegen anzukämpfen. Das ist schon fucking anstrengend, auf jeden Fall.
Also ich glaube, dauerhaft würde ich es nicht so krass machen. Vielleicht mal so als so ein, zwei Einheiten, um die Leute mal so das fühlen zu lassen.
Ja, das ist safe.
Ja, weil sonst weicht es halt so doll von dem Normalen ab. Aber ja, finde ich auch ein interessantes Tool. Aber hier habt ihr es gehört, ne? Kona hat sich schon direkt den Kopf geschüttelt. Hantel nah am Schienbein lang führen, offizieller ja. Quatsch-Cue. Und auch generell zu versuchen, irgendwie die Schultern über der Hantel zu positionieren, das funktioniert halt nicht beim Hingen, ne? Wenn die Hüfte nach hinten geht, muss der Oberkörper nach vorne gehen, wenn wir im Midfoot bleiben wollen, oder man fliegt halt auf die Hacke. So. Auf die Ferse!
So ist fein.
Das wird nichts mehr.
Ja, aber das stimmt schon. Das ist halt wirklich so, finde ich einfach. Also, das sind so Cues. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es, wenn man wirklich so ein richtiger, noch nie von der Übung gehört hat und wirklich einfach mal ins Gym geht und schaut, was ist. So, dass du einfach mal siehst, okay, ja. Das kann ich vielleicht nutzen. Aber ich würde es jetzt, glaube ich, niemandem so geben.
Also es ist wie bei vielen Cues, die sind mal aus einem konkreten Problem entstanden. Weil zum Beispiel, was wir natürlich auch nicht wollen beim ADL, ist genau das Gegenteil. Wenn Leute wie so ein, ich habe vorhin gegoogelt, wie das Wort heißt, so ein Trinkvogel, das Einzige, wie ich es beschreiben kann, ist bei Simpsons, wo sich Homer diesen Vogel kauft, der immer so ein Wasser ditcht. Weißt du, was ich meine?
Dieses Gerät. Ja.
Und dann damit, ja, dass du automatisch die Yes-Taste drückt. Also so eine Beuge, also so ein ADL willst du auch nicht haben, dass die, weiß ich nicht, also Fuß bis zur Hüfte genau gleich bleibt und die Leute einfach versuchen, nach vorne überzukippen. Das willst du halt auch nicht haben.
Nee, das ist auch eher Quatsch.
Und wahrscheinlich aus solchen Situationen stammt das. Aber wie viele Cues mit drück deinen Rücken beim Squat in die Hantel rein und sowas. Ich glaube, viele Cues gibt es einfach viel bessere Lösungen und die ziehen manchmal andere Probleme nach sich, anstatt das Problem einfach wirklich zu korrigieren. Ja,
ja,
machen auch mehr Probleme, als es zu lösen, so rum.
Ja, oder zwing dich halt irgendwie in falsche so Bewegungsmuster oder also ist dann auch irgendwie quatschig. Deswegen ist schon auch schwierig da, ich will jetzt nicht sagen, was Richtiges zu finden, aber deswegen, ich meine, das haben wir eh schon auch mal gesagt, Cues sind einfach super individuell und super und sollten auch individuell sein. Ich meine, ich finde, es gibt so hier und da ein paar Standard-Cues oder Cues, die man wirklich öfter sagen kann. Was ich super geil finde jetzt zum Beispiel, den ich gelernt habe und den ich jetzt, glaube ich, mittlerweile auch bei der Bank jedem gebe und jeder sagt, ey, das ist ein geiler Cue, ist den großen Zeh ein bisschen anzuheben.
Bei was?
Beim Benchen.
Ach, beim Benchen?
Mhm. Ah, okay. Mhm. Den großen Zeh ein bisschen anzuheben, weil, ich meine, wir sind ja uns alle einig, Leg Drive funktioniert am besten über die Ferse. Und Maxi jetzt, falsch. Funktioniert am besten über die Ferse und da finde ich, also gedanklich aus der Ferse zu schieben, recht schwer. Wenn du aber dran denkst, okay, ich muss jetzt den großen Zeh anziehen, wandert sofort dein kompletter Schwerpunkt beziehungsweise dein Druckpunkt eigentlich auf die Ferse und du kannst richtig, richtig geil viel Druck aufbauen. Und was dann noch geil ist, ich habe richtigen Struggle mit Schuhen gehabt. Schuhen beim Benchen immer richtig Pain, weil egal was, es rutscht irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt wirklich die ranzigsten Notorious Lift, wirklich diesen unten komplett, da ist wirklich jeder Gummi schon abgelutscht, komplett weg und ich habe trotzdem noch Grip damit. Wir haben gar kein Profil mehr mit diesem Q, weil einfach das viel effektiver über die Ferse läuft und ich viel, viel mehr Druck in den Boden geben kann und nicht so mich nach vorne schiebe und dadurch die Beine rutschen oder die Füße rutschen.
Ja, finde ich schwierig, weil ich habe da, also deswegen ist auch wieder ganz wichtig, was du eben gesagt hast, Cues müssen halt individuell sein, weil ich habe genau gegenteilige Probleme. Ich habe ein paar Bencher, wo wo der Zeh hochgeht, auf einmal während des Drückens und halt aber auch der Hintern hochgeht.
Ja.
Und wo ich denke, okay, wenn du nicht schiebst, also keine Leg Extension machst und dich hochschiebst, sondern halt in den Boden drückt, dann wäre das eine Erklärung, warum der Zeh abhebt, und es wäre eine Erklärung, warum der Hintern abhebt. Mhm. Wo ich eher darauf gesagt hätte, okay, wenn man schiebt, dann muss ich ja auch irgendwie, selbst wenn man mit der Hacke schiebt, würde sich ja die Vorderseite des Fußes auch dann auf den Boden legen. Wo ich genau das Gegenteil irgendwie cueen würde. Aber es hat genau diese unterschiedlichen Probleme, ne? Rutsche ich mit den Füßen weg oder drücke ich zu viel senkrecht in den Boden und mein Hintern hebt einfach nur ab, anstatt dass das irgendwie in der Brust ankommt, der Leg Drive.
Ja, ja, safe. Das ist, ja, da gibt's irgendwie auch, es ist wieder mal super subjektiv. Das stimmt leider. Cues sind sehr subjektiv.
Ich denke auch, vieles ist einfach im Kontext, verhält sich einfach anders. Hat jetzt auch neulich bei Futur Noriega in irgendeinem Video gehört, dass der auch sagt, nur weil ich die Beuge so programmiere und das funktioniert, heißt noch lange nicht, dass jemand anders das genauso versucht umzusetzen und es funktioniert dann, weil der vielleicht sein Stil anders ist und der bei anderen Sachen, weiß ich nicht, mag es der Abstand der Tage sein, mag es den conventional sein, der andere vielleicht mehr pusht und deswegen kann in der Beuge nicht so viel. Ich zum Beispiel push halt den Convi halt kaum und dafür lasse ich halt Platz, die Beuge zu ballern. Mhm. Wenn jemand anders aber, weiß ich nicht, High Rep Conventional macht, dann kann er vielleicht die Beuge nicht so programmieren, wie das, was bei mir funktioniert. Und so arbeiten da oft viele Sachen zusammen und man muss halt gucken, ne, was mit seinem Coaching-Stil einfach funktioniert oder mit seinem System oder bei dem Lifter.
Ja, safe. Also, es ist leider wie alles, es ist sehr, sehr abhängig von der Person, vom Individuum, was da vor dir steht, sitzt. Im Coaching. Aber das ist auch das Geile. Imagine so, ich könnte dir jetzt den Q sagen, mach das und du machst das und alles wäre gut und Ende Gelände. Das ist dann, wie uns Q. Drop and pray, man. Ich so, okay, alles klar, Bruder. Wir gehen los. Let's go.
Vor allen Dingen Owens Q, auch so mit der Betonung, nicht Owens Q, sondern Owens Q, klingt wie so Murphy's Law oder so ein Phänomen in der Natur, so ein Naturgesetz.
Es ist eigentlich literally so. Es ist Owens Q.
Der alte Owens Q.
Kleine Werbung natürlich in eigener Sache. Diesmal was anderes. Nämlich sind jetzt auch die offiziellen Bird Gang Vogelfreunde Shirts am Start. Unsere ersten Athleten haben es auch schon bekommen. Ich habe es jetzt selber schon zweimal gerockt, das Shirt. Und auch schon hier an den einen oder anderen verteilt, der sie bestellt hat. Ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr happy. Maxi hat sich da sehr ins Zeug gelegt, ein qualitativ hochwertiges Produkt an Land zu ziehen. Und ich muss echt sagen, ich war ein bisschen überrascht. Es klingt so richtig fishy, ne? Es klingt richtig fishy. Aber ich muss echt sagen, ich war ein bisschen überrascht, als ich das Shirt dann ausgepackt habe.
Es war genauso wie bei einer ESN-Werbung, wenn eine neue Geschmacksrichtung rauskommt.
Ja, ehrlich.
Oh mein Gott!
Ich habe das aufgemacht und dachte so, nein! So etwas habe ich ja noch nie.
10 von 10.
Nee, weil normalerweise, wenn ich jetzt so Shirts anhab, dann sind die ja immer so leicht bedruckt. So, du merkst so manchmal das Muster, manchmal merkst du es auch nicht, je nachdem. Und kannst du so drüber fassen und du merkst halt, dass es da ist. Aber bei dem fand ich es jetzt eben geil, dass es einfach so wirklich absteht nach vorne. Also, dass es wirklich so eine Textur hat. Da war ich echt, war ich echt erstaunt. Das habe ich auch bei keinen Shirts bisher so gehabt, muss ich sagen. Hab's natürlich auch schon mal im Singlet angezogen und auf der Brust thront natürlich der Adler, wie sich's gehört, für den Bird Gang Podcast. Ich glaube, wir werden noch mal in den nächsten Tagen mal ein cooles Shooting machen oder ich werde mal ein paar coole Produktfotos mal machen, dass wir da auch mal den Leuten zeigen können, was wir da so gemacht haben. Aber ja, so far so good. Ich bin damit echt sehr happy, muss ich sagen.
Das ist, glaube ich, mal der richtige Moment. Wir lieben ja Shoutouts. Das ist ja quasi unser halber Podcast, ja nur Shoutouts. Aber Shoutout. Danke nochmal hier an den lieben Marcel vom KSV Frankfurt.
Shoutout Marcel vom KSV Frankfurt, Moment.
Der hat sich wirklich lange mit mir hingesetzt und da Variationen rumgebastelt und als da auch, wenn es mal irgendwo ein kleines Problem gab, hat er sofort ist der aufgesprungen und hat das gelöst. Also das ist echt cool geworden mit den Shirts. Haben auch sogar mehrere Designs gemacht, mehrere Farben. Ja. Und wir werden vielleicht mal was in die Story stellen. Und es haben jetzt schon die ersten da Interesse, was heißt Interesse? Die haben es gekauft schon, obwohl die nicht im Coaching sind. Verstehe ich eigentlich gar nicht, was war da los. Aber auch aus anderen Coachings haben die gesagt, ey, das schaut sich voll geil aus und ich würde da auch gerne eins haben. Und ja, ich denke, die Bird Gang ist ja nicht nur ein Coaching-Team, sondern das ist ja eine Idee. Das ist ja eine Anhängerschaft.
Es ist eine Community.
Eine abgefuckte Sekte.
Es ist eine abgefuckte Sekte. Gib uns dein Geld, dein Blut und deinen Organspendeausweis.
Nee, mal ganz ehrlich, also was sollen wir da dran verdienen? Also wenn ihr da was bestellt und Lust habt, ist genau wie bei unseren Trainees, da verdienen wir gar nichts dran. Da freuen wir uns, wenn ihr so ein T-Shirt rockt.
Wir machen das hier nur alles aus Liebe und Laune, weil nämlich Strom bezahlt sich von alleine und Auto fährt oben mit Liebe, wa?
Nee, also wenn ihr da damit so ein bisschen Werbung für unseren Podcast macht, so, dann sind wir da sehr zufrieden. Und also ich muss sagen, ich habe es dann immer im Insta-Scrollen in manchen Stories gesehen von Athleten von Kona jetzt auch. Mhm. Und es springt halt sofort ins Auge. Ich finde, das sieht so gut aus. Wie so ein kleines Superman-Zeichen nochmal. Also sehr geil.
Ja, ich muss auch sagen, es ist ganz geil, dass es so, dass es so groß ist und man erkennt es gleich von überall. Aber es passt eben noch immer richtig geil unter Singlet. Also das ist wirklich gut, einfach gut geworden. Einfach gut.
Formt sich halt durch an den Ausschnitt an, ne? Und das hat keine Abkürzung, sondern keine Buchstaben, Anagramm, was weiß ich. Nee, wie ist es? Jetzt habe ich schon wieder das, dieses Abkürzung, Wort mit A.
Abkürzung, Wort
wenn's,
mit A, Abkürzung.
Wenn es nur die Initialen sind.
Ich habe keine ist Ahnung, egal. Anfangsbuchstaben.
Ist egal. Nee, wir fangen jetzt gar nicht damit an, dass ich wieder stundenlang drüber nachdenke. Ja. Aber dass es halt ein Symbol ist und dass das auch an den Kragen sich anpasst, sieht das halt echt ganz cool aus. Und wir werden mal eine kleine Umfrage starten. Wenn ihr da Bock habt, was zu bestellen, lasst es uns wissen oder schreibt uns gerne mal.
Yes, yes. Die nehmen wir immer gerne auf. Kommt in die Gruppe der Vogelfreunde. Komm in die Gruppe. Porsche Cayman S. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall nehmen wir natürlich jetzt trotzdem nochmal hier uns Zeit für ein zweites Thema. Und zwar, fand ich das eigentlich ganz interessant, diese Rate of Progression, wir nennen es ab jetzt ROP, weil es nämlich richtig cool ist und somit haben wir ein richtig cooles eigenes Wort dafür kreiert.
Willst du es dann Rope oder Rob nennen?
Rob.
Ey, aber da muss ich sagen, Rob, wenn mich eins richtig triggert, ist, wenn Leute RIA sagen für Reps in Reserve.
Ja, bringt gar nichts, komm raus mit euch.
So beschiss.
Ja, Quatsch, raus.
Machst du das dann RIA oder API? Nee, das geht nicht.
Nee. Also RIR, okay,
zurück zu Rob.
API oder Rob.
Zurück zu Rob.
ROP, Entschuldigung, Maxi. Ganz simpel, ne? Rate of Progression, also was du eigentlich im Endeffekt, ich hab's jetzt mal in dem Fall, wöchentlich an Progress machst, die Rate der Progression, deutsch übersetzt, englisch ja viel cooler, und die einfach ein bisschen zu kontrollieren im Sinne von, ich sag mal, wenn wir jetzt so vielleicht ein bisschen klassischer denken, richtig simpel, Woche 1, at 6, Woche 2, at 7, Woche 3, at 8, Woche 4, at 8,5 zum Beispiel.
Mhm.
Die 8,5 wird ja dann eine 9,5, wissen wir alle. 9,5 ist 10, geht immer noch ein bisschen mehr. Wir wissen alle, wie es läuft im Coaching.
Bitte tut's nicht. Ja,
okay. Bitte tut's nicht. Ja, genau, es wird wieder getan.
Und dann wundern, warum der ganze nächste Block so scheiße läuft.
Richtig. und da das einfach ein bisschen mehr zu kontrollieren im Sinne von entweder natürlich Gewichtscaps oder Gewichtsranges. Also ich arbeite sehr oft eigentlich nur mit RPI, einfach aus dem Grund, dass ich so ein bisschen die Autonomie fördern will und da so ein bisschen die, ich nenne es mal, Eigenständigkeit der Athleten fördern möchte, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem immer die gleiche Range, in der wir uns so aufhalten, der wir uns da befinden. Und meistens gegen Ende von einem Block schreibe ich dann zum Beispiel auch eher Ranges oder fixe Werte oder sonst was rein. Eine RPE ist ja immer so ein bisschen so eine Range. Ja, du kannst ja sagen, okay, mit vollem Hype und Musik und Riechsalz ist die at 7 heute bei 100 oder sagen wir mal bei 205 Kilo mit aber wirklich ruhiger Musik, Konzentration, ohne irgendwie groß Externals aufzuhypen, ist es nur bei 200. Und da finde ich es zum Beispiel dann ganz gut, sowas einfach ein bisschen mehr zu kontrollieren, um dann zu sagen, ich möchte jetzt nicht, dass du diese Ad 7, das Maximum gerade aus dieser Ad 7 rausholst, sondern es ist noch relativ am Anfang in einem Block, lass da mal ein bisschen Piano machen und dann langsam darauf aufbauen und das so ein bisschen mehr, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, den Athleten limitieren, aber den Athleten in seiner Dummkopfauswahl von Gewichten.
So. Das gilt ja für uns auch so, weil ich muss sagen, ich hatte denselben Gedankengang, dass ich selbst auch Probleme hatte. Zum Beispiel Deadlift ist so das beste Beispiel, dass man in der ersten Woche overshootet, man nennt es dann aber doch eine 6 oder eine, ja, na wahrscheinlich, wenn es drauf angekommen wäre, wäre da noch was gegangen, so, ne? So, dann versucht man, dann muss man natürlich die nächste Woche mehr machen. Also mindestens matchen, aber man muss mehr machen.
Ja,
das heißt,
ja,
man überschüttet dann noch mehr. Und ganz schnell wird dann der Block versaut. Das hatte ich sehr oft bei mir die Erfahrung gemacht. Irgendwann habe ich dann selbst angefangen, mir zu überlegen, was ist ein Endstil, was realistisch ist, wo ich hin will. Was wäre eine gute, sinnvolle Steigerung? Also es ist klar, dass ich mir nicht 20 Kilo jeden Block steigere. Lass doch mal 2,5 bis 5 Kilo mehr ansetzen und dann rückwärts planen. Und das hat bei mir super funktioniert. Und dann habe ich einfach jeden Block immer 2,5 Kilo erhöht. Hab mir mal so einen Spielraum gegeben, jeden 2,5 Kilo mehr, 2,5 Kilo weniger. Und das hatte ich auch lange Zeit bei manchen Athleten gemacht. Bin dann wieder davon weggekommen und hab mir so gedacht, so, nee, hier, die müssen, Thema Selbstwirksamkeit, so selber lernen, oder ob sie im Reserve einzuschicken. Ich will ja auch, dass die ihre Power nutzen, wenn die da ist. Hat aber dazu gewirkt, dass schlechte Entscheidungen mitunter getroffen werden. Dass ich auch das Gefühl hatte, die Leute wollen auch eine gewisse, die wollen immer sagen, hier, gib mir mal eine Range, was soll denn so ungefähr? Die wollen ja, dass man einem eine Range gibt. Und dafür ist man ja, finde ich, auch Coach. Dass wenn man den Athleten schon ein bisschen kennt, dass man denen auch sagt, hey, guck mal, das ist der langfristige Plan. Also versuchen wir so diese ungefähren Pfad lang zu gehen. Das muss ja nicht gerade eine Schnur sein, aber so ungefähr, das ist der Masterplan. Und dann habe ich wieder angefangen. Und ich muss sagen, von den Topsets-Progressionen läuft das am allerbesten, und das mache ich jetzt gerade immer viel mehr, den Leuten auch eine Progression vorzugeben. Meistens ergibt sich das auch aus einem Block, der gut gelaufen ist, wo ich gesehen habe, ah, okay, du machst in der ersten Woche, kannst du einen höheren Sprung machen zur zweiten, weil du in der ersten Woche immer sehr, sehr fatigued bist. Dann läuft's weiter und dann machen wir in der letzten Woche nochmal einen höheren Sprung, weil dich das ermüdet, aber für die letzte Woche geht's dann halt, dieser höhere Sprung. Und dann übernehme ich dieses Pattern, erhöhe das halt einfach um 2,5 Kilo oder so und gebe den Leuten halt so eine Range von 2,5 Kilo mehr, weniger jede Woche. Ganz wichtig dazu und sagt ihnen aber immer, ey Leute, wenn es nicht geht, so nicht erzwingen. So letztendlich sollen ungefähr diese Reps in Reserve getroffen werden.
Ja.
Und wenn ihr mal wirklich merkt, heute ist wirklich so Ausnahme, dann macht dann auch gerne weniger. Und ist natürlich schwer, wie man das kommuniziert. Und man denkt sich im Nachhinein immer, ah, warum hat er denn so wenig Gewicht genommen? Andere Fälle denkt man sich, ah, warum hat er denn jetzt warum hat er jetzt so krass overshootet? Da muss man dann nochmal ehrlich sein und sagen, ja, okay, man muss halt irgendein Regelwerk formulieren und manchmal läuft es dann halt auch nicht, aber ja, ich finde auch, das läuft viel besser, wenn man es so vorgibt oder eine Leitlinie gibt.
Das stimmt, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wann ich jetzt, also ich meine, eine RPE ist ja immer, wie wir es jetzt schon sagen, eine Range, und es geht ja auch nicht immer darum, genau zu sagen, du hast jetzt eine Ad 6 getroffen, weil wenn du eine Ad 6,5 getroffen hast, ist dein Block im Arsch. So, wenn ich merke, okay, das ist leicht genug, so im Sinne von, es ist ungefähr diese Ad 6. Und selbst wenn es jetzt eine Ad 7 ist, dann ist es für mich ja noch völlig okay. Wenn ich schon merke, okay, da wird jetzt sehr grindy und alles, dann weiß ich auch, okay, hier ist gerade keine Ad 6 getroffen worden. Aber ich meine, du kannst natürlich diese Ad 6 sowieso nie so perfekt raten und dir sagen, das war jetzt genau Ad 6 und im Sinne von 4 Reps in Reserve. Weil diese Rate of Perceived Exertion ist ja immer noch ein subjektives Measurement, und da sagst du ja, das war, also zum Beispiel, es war für mich jetzt eben sehr leicht. Es war für mich recht effortless. Ich musste mich jetzt da nicht irgendwie groß in irgendwas reinsteigern, und das ist ja super. Das ist ja dann genau die Range. Und ob das jetzt 197,5 oder 202,5 Kilo sind, der Körper hat ja sowieso keine Ahnung, was das jetzt an Gewicht ist. Aber solange man in dieser Range steckt, ist ja alles gut. Und ich finde, manche verkomplizieren es dann. Und dann kriege ich so Nachrichten, ja, es war eher so heute Ad 7,5 statt Ad 7. Tut mir leid. Ich denke, was tut dir jetzt leid, dass du in der Range drin bist? Also, mir ist es jetzt scheißegal, ob das jetzt eine Ad 7,5 oder eine Ad 7 ist, weil ich sehe, du hast es gut bewegt, technisch gut und alles andere passt auch. Wenn du jetzt aber so dieses Overthinking gerade kommst, was ist es jetzt genau? Das ist halt eher dann Quatsch. Das bringt uns halt gar nicht weiter.
Ja, ich bin meistens da sehr hinterher. Ich meine, wir haben ja da auch so ein bisschen verschiedenes System. Ich mache eher so strikt Reps in Reserve basiert. Wie schnell hat sich objektiv die Bar bewegt? Du und Falk, ihr macht ja eher das als Rate of Perceived Exertion.
Richtig.
Also wie fühlt sich's an, ne? Und so hat jeder seinen anderen Stil. Ihr habt dann wahrscheinlich ein bisschen größere Sprünge, ich wahrscheinlich dann ein bisschen kleinere tendenziell von Woche zu Woche. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, was will man erreichen, ne? Ich glaube, an manchen Einheiten macht es Sinn, einfach nach Feeling das zu machen. Bei mir wäre das zum Beispiel so ein typischer Secondary Day, der, so sagen wir mal, jemand hat extrem langen Weg, ne? Und der braucht seinen Secondary Day wirklich nur, um ein bisschen Volumen reinzukriegen, Bewegung reinzukriegen. Aber eigentlich ist es ein Active Recovery Day. Bei sowas mache ich das API-basiert und lasse den Athleten da komplett frei nehmen. Und sage dann auch, ey, schämt euch da nicht, wenn ihr da mal 15 Kilo weniger nehmt, weil ihr halt einfach voll durch seid und ein bisschen overshootet habt am Main Day. Genau ist dafür ist diese Einheit da, dass die nur die Lücke füllt und die Gap bridged. Und wenn ihr euch gut fühlt und Anlauf nehmen müsst, nehmt da Gewicht. Wenn ihr euch komplett durch schon fühlt, nehmt da halt deutlich weniger. Aber dann bei so Sachen wie einem Priming oder bei einem Topset, was ja auch nur ein Priming für die nächste Woche vom Topset ist, so ja, ein bisschen. Ja, ja. Da finde ich es dann schon wichtig, dass man versucht, auch wenn man sich mal ein bisschen durcher ist, dann eher ein bisschen, trotzdem gute nicht zu weit abzuweichen, weil man sich dann sonst so ein bisschen alles danach so ein bisschen versaut. Und dann soll es lieber eine 8 statt einer 7 werden, aber halt nicht irgendwie direkt mal den Topsatz so in Woche 3 15 Kilo weniger nehmen. Es sei denn, es ist halt wirklich irgendwas Schlimmes, da kann man halt immer, klar, dann geht's halt. Man muss sich jetzt nicht erzwingen, aber dass man da nicht zu drastisch irgendwie abweicht und dann fällt der Effekt weg so.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, man muss sich halt einfach nur zusammen, sag ich mal, davor klären, was jetzt genau RPE und was jetzt genau RIR ist und welches System man dann benutzt im Endeffekt. Und ich bin natürlich dann auch so bei den Assistenzen dann eher natürlich Reps in Reserve mäßig zu arbeiten. Das ist ganz klar. Aber ich finde, das ist eben auch in manchen Aspekten einfach extrem schwer einzuschätzen, was jetzt wirklich deine Reps in Reserve ist. Und da finde ich es dann manchmal einfach besser, auch mal so ein bisschen diesen Grad der objektiven Anstrengung einfach zu nehmen und zu sagen, naja, wie intensiv anstrengend war es denn jetzt wirklich? Und das hilft dann manchmal schon ein bisschen mehr, finde ich, sich da zumindest einzuschätzen oder vielleicht besser einzuschätzen. Weil ich meine, jeder kennt das so, du beugst einen schweren Single, du läufst den Single raus, du beugst den, rackst ihn rein, denkst so, ja, wie soll ich denn dann doch 5 Kilo mehr machen? Ich meine, es war jetzt nicht so anstrengend, klar, es war jetzt noch keine 10, aber ich glaube jetzt auch nicht irgendwie, dass da noch 3 gehen, aber irgendwie so und so und so. Das Gefühl kennt ja irgendwie jeder.
Ja. Ja, und letztendlich, es ist ja auch alles wieder nur Tools, ne? Und Hendrik sagt auch, Rep in Reserve hat er klar im Kopf, aber er will nur wissen, wie schnell hat sich das Gewicht bewegt. Ein anderer will wissen, wie confident fühlt sich der Lifter gerade an dem Tag mit dem Gewicht. Und man muss es jetzt auch nicht, also ja, das ist jetzt nicht das Ende aller Dinge, da irgendwie die Reps in Reserve genau zu treffen oder die perfekt zu machen, sondern es sollte ja alles nur so ein Tool sein, dass man einfach ein gutes Training reinkriegt, ne? Hilfsmittel.
Richtig, richtig. Es ist wie alles mal wieder ein riesig großer Baukasten. Manche benutzen das ja dann auch ein bisschen mehr, dass sie sagen so, ey, wir machen jetzt jede Woche machen wir fixe Gewichte und du machst jetzt dein 5x3 mit genau dem Gewicht, um nächste Woche dann dein 5x4 mit ein bisschen mehr zu machen. So zum Beispiel. Funktioniert ja auch cool. Ist ja im Endeffekt irgendwo genau dasselbe dann. Aber wenn du es halt RPE-basierter machst, kannst du dem natürlich auch ein bisschen mehr Kontrolle geben oder ein bisschen weniger Kontrolle geben, je nachdem.
Und man muss ja dazu sagen, weil du gerade meintest, das ist damit nie abgeklärt. Wir haben das auch noch nicht. Also ich würde von mir nicht behaupten, dass ich das perfekt jetzt durchgeplant habe für jeden Null. Athleten. Selbst die Leute, Null. Die ich schon lange kenne. Na klar, fasse ich mir manchmal an den Kopf, wenn ein Athlet in Woche 3 irgendwie oder in Woche 2 die Bank fällt. Aber ganz genauso habe ich schon Athleten Gewichte reingeschrieben, die sie dann gefällt haben. Also in der Bank zum Beispiel, wo ich mich dann komplett verschätzt habe. Und ein Geben und Nehmen, ein Lernen und wachsen zusammen.
Apropos Thema wachsen, was natürlich auch wachsen soll. Genau, das seid natürlich ihr als unsere Athleten. Und das könnt ihr am besten, indem ihr natürlich einmal bei uns in die DMs slidet mit einem kleinen Hey, hast du noch Coachingplätze? Natürlich, ihr seid alle herzlich willkommen. Schreibt uns gerne falk.incrediblemaxi.producer.kona-dh. Ich habe leider keinen Punkt in meinem Namen, tut mir leid. Und was?
Alte Schule hier.
Und was natürlich auch wächst, ist unsere absolut geile Spotify-Bewertung mit einer 5-Sterne-Bewertung, die ihr jetzt reinhackt. Vielen Dank, wir freuen uns.
Ich mache einfach Schluss.
Würde ich Schluss mit schlechten Abmords.
Würde ich genau so mit reinnehmen. Ja, komm, ich mach jetzt hier einen Deckel drauf. Was soll das?